Tag 27. Der Ingwervorrat geht langsam zur Neige. Mein Eigenurin schmeckt langsam etwas fad. Und die letzte Soße ist angebrochen. Herzliche Grüße aus der Eigenisolation, lieber Kai.
Es hört sich sehr postapokalyptisch an, was du da machst. Vor allem,
sollte es auch.
Dass du mit deinem Eigenurin gurgelst, dass du so ein Pissetrinker
das
bist.
Gurgeln, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hast du hinzugedichtet jetzt mit dem Gurgeln.
Ja, ich habe mir das so lustig niemand vorgestellt, gurgelt. Wie du damit gurgelst.
Niemand hat die Absicht, mit Eigenurin zu gurgeln.
Ja, manche sehen das ja sehr heilend an. Ich habe schon die wildesten TikToks gesehen, wo sich Leute das als Haut, sagen wir mal,
so Spritzen auch, habe ich auch schon gesehen.
Boah, echt?
Ja, es ist sogar relativ, also habe ich schon oft von gehört, dass es Eigenurinspritzen gibt anscheinend. Also ich weiß gar nicht mehr genau wofür, vielleicht Immunsystem oder so. Ich benutze das immer nur als Augentropfen. Ist das doch eigentlich die gängige Gottes Variante, Willen. Oder?
Ja.
Oder Nasenspray.
Nasenspray, das ist auch mega gegen Eislose. Allergie immer.
Herzlich willkommen zur ekligsten Folge aller Zeiten. fängt ja schon gut an.
Alter.
Ja, wie gesagt, in der Eigenisolation, aber ich dachte mir, heute mal eine frühe Begrüßung. Wir sind nämlich wieder am Start. Kommando Pimperle für euch, Kai Matthias mit einer grünen Cappy auf. Und mein Name ist Chris Koch mit einem großen, übergroßen Oversize-Hoodie.
Yeah, so. Also wir sind voll im Chiller-Look.
Ja, muss aber auch mal sein, denn es ist Abend, die letzte Packung M&M's ist schon angebrochen. Ich glaube, wir haben das, ja, es ist Feierabend, ne? Wie das duftet.
Lecker, lecker.
Kräftig, deftig, lecker, lecker. ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letzte Folge war ja ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr genau, wurde doch gegen Ende ein bisschen aufwühlend, oder? Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Irgendwas klingelt gerade bei mir. Egal, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe auf jeden Fall heute auch wieder ein, zwei aufwühlende Themen mitgebracht. Aber ich hoffe, du auch, denn wir haben uns jetzt auch wieder eine Woche nicht gesehen. Deswegen Frage erstmal, so ganz simpel, ich fall mit dem Thema voll in die Tür. Wie geht's dir?
Boah, die Frage ist tiefgründiger, als ich in einer Stunde beantworten könnte. Wie geht es mir, Chris? Ich habe eine Klausur geschrieben, tatsächlich. Ja, die war sehr...
Gedichtsanalyse.
Nervenaufreibend. Ja, schön wäre es, eine Gedichtsanalyse. Hätte ich voll gerne so den R-König oder so einfach nochmal analysiert wie früher. Marketing Controlling. Wundervoll. Hat Spaß gemacht. Aber...
Klingt auch so. Erzähl uns bloß nicht mehr davon.
Ja, ich bin so ein bisschen lash. Irgendwie. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Das liegt
wir beide.
Du auch,
also,
ne?
Also, was heißt angeschlagen? Bei mir ist es halt stimmbedingt bezüglich Singen, aber ich merke auch bei dir, das heißt, wenn ihr heute mal so das Gefühl habt, als würden zwei ganz andere Menschen den Podcast durchführen, nee, es sind wir. Wir sind's. Hi.
Hallo. Hallo. Ich bin der Kai und ich bin auch dabei. Ich bin der Kai und ich bin auch dabei.
Das reimt sich sogar in deinem Fall.
Ja, guck. Was man alles mit meinem Namen anstellen kann. Aber ansonsten
müsste es dir ja doch eigentlich gut gehen, weil die Klausur ist ja vorbei.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Vor allem, wenn wir aufnehmen, geht es mir auch gut. Ich bin irgendwie heute erstaunlich erschöpft, aber auch in letzter Zeit bin ich mit meinem Kopf in ganz, ganz vielen Themen und viel privates Zeug. Und ich war so in letzter Zeit so ein bisschen so, ich könnte mal wieder so ein positives Erlebnis gebrauchen. Aber Karneval steht vor der Tür, wir sprechen regelmäßig miteinander. Ich glaube, wir sorgen dafür, dass auch das wieder eintrifft und dass man sich wieder ein paar hübsche Momente macht. Ich glaube, ich war einfach zu lange nicht in Brasilien, Chris. Ich bin ziemlich neidisch, dass meine Eltern gerade da sind und mir Bilder da vom 30 Grad am Strand schicken. Und ich hier versuche, irgendwie Geld zu verdienen. Das ist natürlich scheiße.
Ja, der Rubel muss rollen.
Ja.
Aber es ist ja, in meiner alten Zeit als Sozialpädagoge hatte ich ja oft die Aufgabe, in den ambulanten Hilfen Jugendlichen eine Struktur zu geben, indem ich einmal die Woche einen Termin mit ihnen hatte. Und da kann ich nur sagen, Kai, gern geschehen.
Danke.
Ich gebe dir, gebe dir gerne eine Struktur.
Ich bin gerne dein schwer erziehbarer Jugendlicher.
Mein Jugendlicher, ich meine, mit der Cappy wird es auf jeden Fall als Jugend durchgehen. Nein, du siehst tatsächlich aus wie so ein hipper Fresher. Also, wenn du dich jetzt richtig schminken würdest, so ein bisschen glättend und so, dann würde ich dich als 17-Jährigen nehmen. Aber ich sehe jetzt gerade auch nicht ganz anders aus gerade, muss ich auch zugeben.
Ist auch fresh.
Naja. Ja, aber Brasilien ist calling. Ich merke es schon. Aber hey, wann ist denn das nächste Mal wieder soweit? Weißt du schon? Oder ist das noch geheim?
Eigentlich war der Plan, dass ich zu meinen Eltern dazukomme. Ich wäre gerne jetzt im Februar tatsächlich geflogen. Dann hätte vielleicht noch ein bisschen Karneval und so da mitgenommen. Hätte ich Bock gehabt. Das war auch lange geplant. wollte auch mit einem Kumpel rüber. Ja, ich würde dann jetzt hier zu viel, weil das lohnt sich auch nur, wenn du schon so mindestens 2, am liebsten 3 Wochen da bist. Und wie gesagt, bei mir ist beruflich gerade so ein bisschen viel zu tun und ich glaube, ich kriege das nicht unter einen Hut dieses Mal, obwohl mein inneres Ich sich so sehr danach sehnt. Also bei mir ist das ja wirklich krass, Chris. Also
du Corazon.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist für mich nicht so, ach, ich hätte Lust, ich bräuchte mal jetzt mal Urlaub oder so. Ne?
Darum die geht's. Heimat ruft.
Ja, genau. Also ich weiß, das klingt irgendwie vielleicht ein bisschen, ich überromantisiere ja Brasilien grundsätzlich, aber für mich ist das so, dieses Gefühl von auch in seine zweite Heimat auch so wirklich nach Hause zu kommen, den anderen Teil seiner Familie mal wieder zu sehen und Salvador Bahia oder Brasilien hat für mich so eine beruhigende, sagen wir mal, Ausstrahlung Erdung. Auf mich und erdet mich total und gibt mir so auf so eine spirituelle Weise so das Gefühl von, oh, wie so eine ganz lang anhaltende Umarmung.
Darf ich da also der Vergleich wird dir komisch vorkommen, aber er ist ehrlich und wirklich gut gemeint, okay?
Ja.
Also ich habe gleich noch was zu erzählen zu einem Erlebnis von meiner letzten Woche, aber du hast mich jetzt gerade direkt darauf gebracht, weil immer wenn ich ich war seitdem ich in Thailand war nicht mehr bei der Thai-Massage, aber jetzt letzte Woche war ich einmal bei der Thai-Massage. So, und da habe ich eine Lieblingsmasseurin tatsächlich, ne? Und die ist aber immer nur ein halbes Jahr da und das andere halbe Jahr ist sie in Thailand bei ihrer Familie und verbringt ihre Zeit und ist da einfach in der Heimat. So. Und irgendwie erinnerte mich das gerade so daran, auch wenn das ein komischer Vergleich ist, aber ich glaube, der Spirit ist ungefähr der gleiche, dass sie sagte, ich fliege nach Deutschland, um zu arbeiten, bin dann da Fulltime und mache da richtig Ramazamba. Dadurch ist das Geld aber auch eine andere Basis. Wenn man dann wieder nach Thailand fliegt, hat man dann dementsprechend für das ganze Jahr vielleicht vorgesorgt. Ich habe keine Ahnung, wie sie es rechnet, aber da ziehe ich ehrlich gesagt den Hut vor. Auf der einen Seite ärgere ich mich, dass sie nicht da ist, um mich Arschloch zu massieren. Aber auf der anderen Seite kann ich es vollkommen verstehen und denke mir das mal so, ach wie schön, die ist jetzt wieder ein paar Monate in der Heimat. So. Deswegen muss ich gerade dran denken.
Ja, das ist voll der Vibe und ich glaube, meine Eltern wünschen sich das auch, dass die halbjährig dann drüben sind. Die haben sich tatsächlich mal angeguckt, vielleicht, ob es da vielleicht die eine oder andere Immobilie gibt, die vielleicht, aber ist alles nicht so easy. Mal gucken, das wäre auch mein Dream. Ich hätte Bock, dass wir da vielleicht so einen kleinen Ankerpunkt dann noch haben, weil wir kommen hauptsächlich bei Freunden und Verwandten immer unter, was ja auch immer schön und nice ist, aber da
ich glaube, so eine Kölschbrauerei könnte man da ganz gut aufmachen.
Ja, genau. Also ich denke in letzter Zeit so oft drüber nach und es tut mir leid, wenn ich jetzt mein erstes Thema gerade damit so ein bisschen aufmache.
Eine Überleitung ist real.
So dieses, ich will jetzt nicht so pseudophilosophisch klingen, aber habe mich total so mit meinem eigenen Lebensweg beschäftigt und so diese Fragen, die man sich manchmal stellt, ohne dass man damit sich selber zu hart ins Gericht geht, aber so, boah, was mache ich eigentlich? Und sich auch mit sich selber zu beschäftigen, in was bin ich eigentlich gut und ist so der Weg, den ich gerade gehe, hilft er mir, da anzukommen oder was ist überhaupt mein Ziel, da so anzukommen, wo ich gerne mit meinem Herzen sein möchte oder eher nicht? Und das ist voll die krass schwierige Frage für mich, weil ich zum einen gedacht habe, ich hätte mit Lupo schon genau diesen Weg, den ich für den Rest meines Lebens gehen will, eingeschlagen. Und aufgrund vieler Sachen, die wir schon besprochen haben, ist das erstmal jetzt nicht so, aber habe das so interpretiert, boah, dann ist vielleicht die Musikindustrie nichts für mich. Ich weiß es irgendwie nicht. Was zeigt mir das gerade? Also auch diese Sehnsucht nach Brasilien, das ist mir sofort auch in den Kopf geschossen. Ich würde so gerne was mit Brasilien machen. Ich erzähle so viel davon. Gehe ich in letzter Zeit zu wenig meinen Träumen nach, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe schon einem Traum hinterhergejagt und ich habe es nicht gepackt oder so. Also sehr tiefgründige emotionale Themen gerade und ich lasse gerade sehr viel meiner Gedanken gerade in diesen Podcast rein. Aber
du hast ja vorher Gedanken gemacht, ob du es ansprichst oder nicht, deswegen Hut ab dafür. Bin gespannt vor allem, was da wo da die Abzweigungen sind, die man da nimmt und vor allem wann, das ist ja auch immer viel so Timing und sowas alles. Ne?
Voll.
Aber du hast ja so viele Fragen gestellt und bin ich ja erstens nicht der sie beantworten muss, sondern wenn dann höchstens mal so ein bisschen drüber philosophieren. Aber ich frage mich halt, welche davon ist denn jetzt an Stelle 1? Weil das sind ja so viele Sachen auf einmal, die alle voll sehr essentiell wichtig sind.
Genau,
ne?
Und das ist so schwierig für mich. Wie priorisiert man das? Also, weil mir oft so viele Gedanken in den Kopf schießen, wo ich so denke, okay, wie gehe ich das als erstes, wie gehe ich das strategisch an? Also, ich kann nicht alles auf einmal wollen. Das ist so ein bisschen so ein Ding.
Das hilft oft, Step-by-Step zu
gehen. Ja, und dann irgendwie vielleicht als Ziel zu definieren, mich meiner Heimat ein bisschen verbundener zu fühlen, weil ich, auf welcher Weise auch immer, ist es die Kultur, mehr hier bekannter zu machen? Ist es was von hier vielleicht drüben zu vermarkten? Ist es vice versa, dass man beides irgendwie hinbekommt, dass man immer in Kontakt dazu steht, zu den Roots und zu allem? Also, aber der Weg hat sich mir noch nicht eröffnet, wie ich das machen will. Ich habe ganz viele Ideen, aber es ist so komplex, dass ich noch nicht rausgefunden habe, was so mein Weg dahin ist. Aber ich versuche, die Sachen erstmal so zu nehmen, wie sie kommen und mich wieder einfach wieder so ein bisschen so geerdeter zu fühlen und zu sagen, okay, ich nehme alles Step by Step und guck dann, wie der Weg mich zu irgendeinem Ziel führt und connecte die Dots dann später, wo ich so denke, ah, guck mal, es musste das passieren oder ich habe das gemacht. Und erst jetzt kann ich daraus schöpfen aus der Erfahrung und die jetzt wieder einbringen oder so ein Zeug, ne? Alles so Themen.
Ja, manchmal sind es ja auch Nischen, die man vorher noch gar nicht so richtig im Blick hatte. Ich glaube, das Connecten ist ein gutes Stichwort, weil voll oft hat man ja dann, ja oft, ist relativ zu betrachten, aber wenn Leute so erzählen, ich habe in Anführungsstrichen, ich habe meinen Traumjob gefunden, okay, dann ist es oft eine Fusion aus zweierlei Sachen. Einmal dem, was gelernt wurde und seiner Lieblingsbeschäftigung. Ne?
Ja.
So. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ohne jetzt zu sehr auf mich zu schwenken, ich habe meinen Sicherheitsanker als Sozialpädagoge gemacht, bezüglich studiert und so weiter und so fort. Und habe dann im Endeffekt auch gedacht, war das jetzt alles umsonst? Nee, eigentlich nicht, weil erstens war ich in der Zeit noch nicht bereit, Fulltime-Profi-Musiker zu sein, weil ich es mir in Ruhe aufgebaut habe und nachhaltig. Und dann wurde mir klar, dass mir das total viel gebracht hat auf der Bühne, wie ich mit den Menschen arbeite und was ich gelernt habe in meinem Studium und dass ich da irgendwie ein Händchen für habe, gewissermaßen das so zu erarbeiten, dass sich alle wohlfühlen und die Zwischenmenschlichkeit zu pflegen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist ja auch eine Connection, die sich erst ergeben hat aus zwei Professionen und Leidenschaften. So, ich weiß nicht, bei dir, ich sag jetzt mal irgendwas, was vielleicht auch, vielleicht ist es total unwahrscheinlich, vielleicht ist es aber gar nicht so weit weg. Du hast eine Leidenschaft zu dem Land, zu deiner Heimat, ne? Und bist anscheinend ja sehr bewandelt in dem ganzen Thema Produktion, Content erstellen, Strategie, Planung, ja, aber auch die Umsetzung des Films und so weiter. Vielleicht gibt es ja irgendwo, wirklich, ich sag jetzt einfach irgendwas, okay? Ne? Also nicht gezielt in die Richtung jetzt gedrückt, aber vielleicht gibt es wirklich irgendwo einen super bekannten Brasilianer, der in Köln lebt, der unbedingt einen Content Creator braucht, zum Beispiel oder so, der halt irgendwie sucht, weil das irgendwie der krasseste Influencer ever ist und so, und der will das beides machen. Der will sowohl die deutsche und brasilianische Ebene verbinden, macht irgendwie das und das und so, und dann vibet das irgendwie, weil du auch, weißt du, und dann irgendwie dann Verständnis für hast, für dieses Gefühl.
Ja, voll.
Also, das wäre zum Beispiel eine Verbindung. Als Beispiel, ne? Und vielleicht ist da irgendwo was. Ich meine, du wirst jetzt vielleicht kein Profifußballer mehr, aber vielleicht ist da irgendwo eine Nische, die sich irgendwann verbinden lässt. Und vielleicht hast du die einfach noch nicht, vielleicht hat sich die einfach noch nicht, gezeigt.
Ja.
So, weißt du?
Ja, vielleicht. Vielleicht. Wusstest du, gab es eigentlich bei dir irgendwas, wo du dachtest so, boah, oder sagen wir mal so, hat sich bei dir schon früh das Gefühl eingestellt, so, ja, das ist mein Weg, und dass du dir so 100% sicher warst, dass du das machen wolltest?
Ja, also ich war mir schon immer sicher, dass ich am liebsten nur Musiker sein möchte, ausschließlich. Auf der Bühne, live am liebsten. Aber ich habe das leider als Kind, / Jugendlicher, für mich war das immer nur so ein Traum und ach, wäre das schön, wenn, weißt du? Aber irgendwie habe ich immer darauf gehofft, dass sich das vielleicht irgendwann wirklich, wirklich, wirklich auftut, diese Tür. Warum auch immer. Entweder, weil ich mir selber beigebracht habe, besonders gut in etwas zu werden oder durch Glück oder durch was auch immer. Und damals hast du ja auch noch geträumt, so, oh, und dann war ich dann irgendwie, keine Ahnung, wie alt war ich da, 10 oder noch jünger, und so, oh, dann gehe ich vielleicht mal zu DSDS oder so richtig dumme Gedanken einfach. Und dann werde ich ein Star oder so, total dumme Teenie-Kacke. bis ich dann irgendwann verstanden habe, wie sich da wirklich Türen auftaten und ich dann gemerkt habe, okay, irgendwas scheine ich schon besonders anders oder besonders gut zu machen im Vergleich zu vielleicht anderen, keine Ahnung, ohne mich jetzt dann zu vergleichen, und habe halt irgendwann so einen Hoffnungsschimmer am Horizont gesehen, dass der Traum vielleicht doch nicht nur ein Traum ist, so, ne? Klar, bei jedem Traum oder dem Job, den ich jetzt habe, ist natürlich, gibt es immer noch Aspekte, die vielleicht dann nicht so viel Spaß machen, wie das eigentlich auf der Bühne stehen, wie zum Beispiel meine Steuer oder so, weißt du? Aber dafür habe ich meine Freiheit mir selber so erarbeitet und habe den Sicherheitsanker mir noch aufgebaut, in der Zeit aber mich trotzdem darauf konzentriert, nebenbei schon mal die gewisse Professionalität an den Tag zu legen, habe mich aktiv, als ich gemerkt habe, dass ich irgendwie das ganz gut kann, habe ich mich nicht verramscht bei speziellen Bands, wo ich dann so nie wieder rausgekommen wäre und gar nicht in die Profiliga reingekommen wäre, mhm, weißt du? Also ich habe aktiv entschieden, weniger zu spielen, dafür aber in der höheren Klasse, um da dann wiederum gesehen zu werden. So, und das war auch ein Risikopunkt, aber ich habe das einfach dann so, ja, dieses Follow my heart irgendwie, ne? Und ich habe da aber dann trotzdem, ich habe jetzt den Schritt am Ende nicht bereut, dass ich Sozialpädagoge studiert habe, weil da waren viele einschneidende Momente, wo ich dann diesen Anker auch gebraucht habe oder die mich dann irgendwie zu dem geformt haben. Aber um auf die Frage zurückzukommen, gewollt habe ich das schon immer. Ich habe nur lange Zeit nicht dran geglaubt, bis ich zeigte, dass es dann doch nicht so unrealistisch ist, und habe dann richtig reingebrettert, um dann auch rauszufinden, ob ich es dann auch wirklich schaffe. Also ich wollte dann sagen, ey, du hast jetzt die Chance, jetzt find auch raus, ob du es kannst. Und auch jetzt, selbst jetzt gerade, wenn wir sprechen, kann ich sagen, selbst wenn ich in, ich sag jetzt mal, 3 Jahren, kann aber auch 30 Jahren, kann aber auch 10 Jahren, kann auch 7 Jahren sagen, sage, nee, das ist es doch nicht, das reicht nicht, sei es, was weiß ich, finanziell oder doch von der Erfüllung her, oder es kann ja alles Mögliche passieren, kann auch nochmal ein neues Virus kommen und so weiter, dann will ich am Ende meines Lebens da stehen können und sagen können, ich habe den Try gehabt, also ich habe es versucht, und mich nicht ärgern, dass ich es nicht versucht habe. Und jetzt ist gerade die Zeit, wo ich es, klingt ein bisschen komisch, aber nicht nur versuche, sondern aktuell auch schaffe, und das ist das Schöne daran. So, und selbst wenn es irgendwann wieder in eine Richtung geht, wo es vielleicht dann sich wieder anders anfühlt, weiß ich, dass das voll eine wichtige Zeit, ein wichtiger Abschnitt meines Lebens ist, indem ich das jetzt, dieses Jetzt oder nie. Also, und dann wollte ich halt nicht den Fehler machen, mit dem ich mit vielen Musikern gesprochen habe, die mir dann sagten, ey, ich wünschte, ich hätte das damals einfach mal richtig intensiv versucht. Wer weiß, was dann geworden wäre. Ja. Und ich kann von mir sagen, ich habe das intensiv versucht und bin noch dabei. Und es läuft.
Voll
und
geil.
Und wenn es dann irgendwann nicht mehr läuft, dann weiß ich, dass ich voller Stolz zurückblicken kann und sagen kann, ja, ich bin jetzt zwar vielleicht Inhaber von die besten Katzenklos aller Zeiten und deswegen mache ich nichts mehr mit Musik oder so, keine Ahnung, Startup, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendeinen Kack gesagt, aber dafür hatte ich eine krasse Zeit hinter mir, wo ich wirklich mal meinem Herzen gefolgt bin, und das macht mich ein bisschen stolz, und ich bin auch super dankbar dafür.
Voll gut, ja, so würde ich das ähnlich bewerten wollen. Da kommt man direkt zu diesem Begriff, wie definiert man also Erfolg für sich selber, ne? Also,
oder auch Glück.
Oder Glück und Erfolg. Jeder hat da ja so eine andere Definition, ne?
Bei mir ist es halt wirklich nur, dass ich glücklich sein möchte. Und also mir geht es gar nicht darum, besonders viel Geld zu haben. Es muss einfach nur irgendwie genug sein. So.
Ja.
Genug ist auch relativ. Aber wenn ich dafür das machen kann, was ich liebe, und sich kein Tag so anfühlt, als würde ich hart mich voll abfacken, jetzt aufstehen zu müssen, weil ich zur Arbeit muss oder so. Das hatten wir in den ersten Folgen mal irgendwann, ne? Als wir uns kennengelernt haben. Das ist für mich die größte Erfüllung. Ich kann ich kann alles selber gestalten. Ich bin auch für mein eigenes Glück verantwortlich. Wenn es nicht läuft, dann gucke ich zuerst bei mir und nicht bei irgendeinem Chef, der vielleicht irgendwas nicht hinkriegt, so, sondern wenn es nicht läuft, dann mache ich vielleicht nicht genug. So.
Ja, das stimmt schon.
Dadurch bin ich in meiner eigenen Verantwortung und bin total frei. Und diese Freiheit, die würde ich am allerliebsten nie wieder gegen irgendwas eintauschen wollen. Also,
kann ich gut verstehen.
Das ist mir fast am allerwertvollsten hinter dem Ganzen. Das ist ein Geschenk, dass ich auch noch singen darf, aber allein dieses, in Anführungsstrichen, sich frei fühlen, das ist echt faszinierend.
Ja.
Irgendwie.
Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Kann ich gut nachvollziehen. Also, was soll man da groß noch zu sagen? Genauso würde ich es unterschreiben. Und ich höre so von so vielen Leuten, die sagen, ich traue mich das nicht zu machen, oder sofort die Barrieren sehen, warum man Sachen nicht machen kann. Leute haben zum Beispiel Bock auf Familie und sagen, aber erst wenn ich es mir leisten kann und so. Also was heißen solche Dinge? Also Leute finden immer irgendwie einen Grund, warum irgendwas nicht funktioniert. Und ich kann mich nicht davon freisprechen, weil ich auch, so wie ich sozialisiert bin und auch in welchen Kreisen ich groß geworden bin, dass man schnell mal irgendwie auch nach rechts und links schaut und überlegt so, boah, der hat irgendwie das gemacht und das. Und man kriegt ein falsches Bild davon, wie Erfolg definiert wird, oder jemand gibt dir vor, wie Erfolg definiert wird. Und wenn du ab dem Punkt, wo du sagen kannst, ich kann das selber für mich irgendwie definieren, dann hast du diese Freiheit, ne? Dann bist du gedanklich total bei dir und ich.
Ja, was mich daran am meisten nervt, ist, dass Dreistigkeit immer gewinnt. Das finde ich ganz schlimm, das mit anzugucken. Also nicht immer, aber wenn ich mir angucke, jetzt aber aus der gesamten Branche, jetzt nicht auf Köln bezogen und auch nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern weltweit, habe ich immer das Gefühl, alle die sich wirklich so richtig dreist durch irgendeinen Skandal oder irgendwie da so ellenbogenmäßig breit gemacht haben, das sind die, die am Ende dann irgendwie durch besonderes Aufsehen dann sich festigen. Und alle, die good boys oder good girls, alle, die das irgendwie nur gut, einfach nur von Herzen gut machen, die werden irgendwie wenig belohnt. Keine Ahnung, aber das ist vielleicht auch nur ein Phänomen. Ich habe da manchmal echt das Ding so, ey, warum ist diese Person jetzt im Fokus? Das ist so diese typische Kacke, wenn du dann irgendwie bei Promiflash guckst, wo du mir denkst, so, was hast du überhaupt jemals geleistet? So, weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich lese ja nicht Promiflash, aber ich habe gehört, dass es das
gibt. Deine Sonntagsabendlektüre ist das.
Nee, zum Glück nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wie können wir dir jetzt da am besten helfen? Weil das ist, glaube ich, natürlich das, wo man erstmal durch muss. Und das Problem ist, wenn sich eine Tür noch nicht gezeigt hat, dann kann man sie auch noch nicht öffnen, weißt du? Das ist das Problem. Nein. Die ist noch nicht sichtbar, habe ich das Gefühl.
Genau, da hast du recht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich für mich einfach noch mit Geduld irgendwie an dem Weg weiterarbeiten soll, um das Ziel irgendwie, dass sich das Ziel halt besser auftut, so weißt du? Also ich versuche einfach geduldig zu sein, auch wenn mir das manchmal nicht leicht fällt und Step by Step zu gucken, ne?
Ja, also wo ich dich zum Beispiel nicht sehen würde, wäre jetzt Kölner Stadtführungen zu machen für brasilianische Touristen. So sehe ich dich jetzt zum Beispiel nicht, auch wenn du die Sprache könntest.
Das ist genau.
Die Tür, glaube ich, weiß ich nicht, die wirst du wahrscheinlich nicht öffnen.
Ja, die können wir mal schön zulassen. Ne?
So. Aber das muss man vielleicht einfach mal so ein paar Sachen durchspinnen, so abstrakt sie vielleicht auch wirken dann irgendwie. Deswegen kann ich da nur wünschen, dass du da irgendwann so den Crossover da so triffst. Ich weiß auch nicht, das finde ich bei dir auch ganz schwierig. Ich glaube, dass da so viel irgendwie in dir schlummert, so an Kreativität, und dass ich glaube, dass du nur bei dem oder auch an Power irgendwie, dass du so eigentlich Bock hast, für eine Sache so richtig zu brennen, aber das Produkt, sei es jetzt ein Produkt oder eine Person oder was auch immer, sich noch nicht gezeigt hat, was denn gerne quasi wirklich sagt, ey, den Typen, so da und dann hat man da wirklich eine Fusion geschaffen aus so einem Gespann, die einfach sich gegenseitig nur mit Ideen überfluten und es läuft einfach nur so, weißt du? Also ich glaube, du gehörst irgendwie, keine Ahnung, also wirklich in so eine krasse Kreativabteilung, in der Formung von irgendwas Großem, weißt du? Und dann wirklich mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und so, das finde ich irgendwie ganz, da sehe ich dich irgendwie, aber das Problem ist, du musst das fühlen, ne? Das ist ja das Wichtige.
Ja.
Und vielleicht wird es am Ende was ganz anderes.
Ne? Ja. Vielleicht werde ich auch einfach nur Erbsenzähler bei Bonduell.
Ist das eine Bewerbung? Ich kann zählen.
Wenn irgendwer. Genau. Ich kann zählen.
Ja, es war natürlich jetzt echt ein sehr philosophisches Thema, muss ich sagen.
Ja, ein bisschen heavy, ne? Deswegen locker
pass doch mal
ein bisschen auf hier, Chris.
Ja, aber vielleicht gibt es ja wirklich ein paar Hörer und Hörerinnen, die manchmal. Also, das Problem ist ja. Das kann ich jetzt auch total schlecht einschätzen. Entweder haben jetzt schon alle abgeschaltet, weil alle voll happy sind, da wo sie sind, oder es gibt tatsächlich viele, und da glaube ich tatsächlich dran, die auch in speziellen Bereichen in ihrem Leben vielleicht irgendwo feststecken oder vielleicht irgendwie sagen, ey, wo geht's jetzt weiter? Oder ich stehe vor folgender Hürde, wie komme ich da jetzt drumherum irgendwie, ne? Und sich damit mal auseinanderzusetzen, kann man ja eigentlich nur drin bekräftigen. Also ich kann immer nur sagen, ich finde es gut, wenn man sich einer Sache stellt, Verantwortung übernimmt und das Ganze so ein bisschen als Herausforderung betrachtet, als irgendwas, so lange wie möglich aufzuschieben oder irgendwie drumherum zu rudern, anstatt einfach mal durchzugehen. So, weißt du? Und das, ja, ist aber immer leichter, das zu sagen, als zu tun. Ne? Also auch ich stand schon vor Situationen, wo ich wochenlang gehadert habe und mich im Endeffekt mir geärgert habe, dass ich es nicht schon längst gemacht hatte im Nachhinein.
Mm.
Ne?
Ja, klar. So,
voll. Ja, auflockern, gutes Thema. Ich überlege gerade. Ja, komm, auflockern passt doch ganz gut zum Thema Thai-Massage, oder?
Ja.
Ja, die Brücke können wir nehmen. Ich war letzte Woche ja bei der Thai-Massage.
Mhm, und ich hörte davon.
Ja, und das ist auch mini kurz, aber es ist was ganz Merkwürdiges passiert, denn ich kam rein, dann saß da so eine Frau auf der Couch, das ist so ein kleiner Wartebereich, ne? Und die war auch, ohne jetzt über einen Kamm scheren zu wollen, sah schon sehr thailändisch aus, aber die sah jetzt nicht so aus, als würde die da arbeiten, sondern mehr so, als würde die da auf jemanden warten oder so, ich weiß es gar nicht, ne? Und dann stand ich da und war halt, es war kein Platz mehr, sich hinzusetzen, und ich hatte auch kein Problem damit zu stehen. Also es ging mir nicht darum, dass ich jetzt dachte, komm, mach mal Platz, ich will mich hinsetzen, darum ging es nicht. Aber ich stand dann da, habe auf meinem Handy so geguckt, ne? Ich stand da aber dann schon auch in meiner Jogginghose und in einem Hoodie, einfach nur, weil ich dachte, danach rieche ich eh wieder nach Öl, wie sonst was. Deswegen habe ich halt extra alte Sachen angezogen. Vielleicht sah ich dadurch ein bisschen assi aus, keine Ahnung. Ne? Aber denk mir so, ich mache doch nicht meine guten Sachen kaputt mit irgendwelchem Öl.
Ja, das stimmt.
Und dann guckte ich so auf mein Handy, hab dann so ein bisschen rumgescrollt, ein bisschen gesurft, ein bisschen geguckt, und dann sah ich so aus dem Augenwinkel, dass die Frau mich so fotografierte einfach. Ich hab das überhaupt nicht verstanden, warum die mich fotografiert hat. Und ich glaube nicht, dass sie mich erkannt hat. 100 pro nicht. Das ergäbe gar keinen Sinn.
Okay.
Deswegen hab ich so überlegt, warum könnte die das gemacht haben? Also ich habe so Theorien. Entweder hat sie da wirklich gearbeitet und hat jetzt Feierabend oder auch nicht? Oder wartete auf eine Freundin, die da arbeitet? Ich weiß es nicht. Und dann hat sie das so fotografiert und dann jemandem geschickt und dazu was geschrieben. Aber ich konnte nicht lesen, was. Ne? Und dann,
aber wie hast du gesehen, dass sie das geschickt hat?
Ja, ich stand so seitlich, dass ich das sehen konnte, dass sie das Bild, also ich konnte das erkennen, dass ich auf dem Bild war quasi, weißt du? Wow. Die hat mich so in der Eingangs, ja, total komisch, wo ich mir denke so, warum fotografierst du mich, Dicker? Weißt du, so dachte
ich
mir.
Aber warst du schon dann ziemlich präsent drauf, oder war das eher so, hey, wo bist du gerade? Nee, und dann so, ich warte gerade hier auf meinen Massagetermin?
Schon präsent, aber es könnte auch das sein, bevor ich zu viel reininterpretiere, aber für mich, meine Interpretation ist so, hier, guck mal, noch mehr Kunden, oder guck mal, der Typ in der Jogginghose oder muss leider noch arbeiten oder sowas, weißt du, so wirkte das, so dieses, ich habe noch einen Kunden oder so, aber ich denke mir so, Digga, fotografiere mich doch einfach dann nicht, weißt du, das war so, ja, so, wofür führt dieses weird Foto? Ja, und dann habe ich die auch fotografiert.
Quatsch, echt?
Hab ich wirklich gemacht.
Aber so offensichtlich?
Ja, aber so wie die, so halb offensichtlich. Ich habe dann irgendwann auch so geschrieben so und habe dann irgendwann das Handy so zu der gehalten und habe dann auch irgendwie so einmal so gehalten, als würde ich die fotografieren. Habe ich auch, kann ich dir schicken, das Foto, wenn du willst. Und hab dann aber damit nichts gemacht, aber ich wollte einfach nur, dass die das zurückfühlt. Ich bin da ja sehr schmerzfrei.
Oh,
ich stand mir so, ich gucke mal, was passiert. Ja, du kennst mich doch, ich bin konfrontativ. Hätte mich angesprochen, hätte ich gesagt, ja. Und jetzt? Nein,
witzig.
Ich mache damit ja nichts oder so. Ich hätte es auch von mir aus wieder löschen können. Wäre mir auch echt egal. Ist für mich auch nach wie vor keine Straftat. Zumal die Person es auch nicht weiß. Oh Gott, das klingt so falsch. aber sie hat ja angefangen. ich habe es halt einfach dann so, auch einfach so aus Trotz, aber auch so ein bisschen aus, guck mal, fühlt sich komisch an, oder? gemacht, so, ne? Aber hat die überhaupt nicht interessiert. So gar nicht. Also es war jetzt auch gar keine unangenehme Situation. Ich habe nur einfach mal geguckt, was im Umkehrfall passieren könnte. Und es ist nichts passiert. Also das war auch schon die ganze Geschichte. Aber es war merkwürdig.
Krass, ey.
Ja, war schon strange. Aber witzig war dann die Besitzerin, die kennt mich mittlerweile. Aber ich war wirklich seit Thailand nicht mehr bei der Thai-Massage. Und da war ich sogar da, schon nicht mehr da, weil ich ja in Thailand war. Mhm. Ne? Und die hat trotzdem nach einem Dreivierteljahr oder so, hat die gesagt, Chris. Und ich so, ach krass, die hat sich wirklich noch an mich erinnert. Voll nett.
Guck an.
Ja, richtig lieb. Also die mag ich auch total. Die eine auf jeden Fall. Und die andere ist ja nicht da gewesen. Die ist ja in Thailand, meine Lieblingsmasseurin. Naja.
Na, toll.
Das war auf jeden Fall ein so ein Ding. Ich hatte die Woche echt komische Gedanken irgendwie im Tourbus, muss ich wirklich sagen, da sind manchmal echt so Gedanken, wo ich mir denke, das schreibe ich jetzt auf und das passt super in den Podcast, aber ich weiß gar nicht, woher das kam. Soll ich dir mal was so total randommäßiges erzählen, was mir eingefallen ist?
Ja, bitte.
Ja, und ich weiß nicht, warum es mir eingefallen ist. Ich weiß nicht mehr, warum ich drauf kam. Geht in meine Kindheit, okay? Wir gehen mal ganz kurz in meine Kindheit. Mhm. Und als Kind will man ja immer cool sein, ne? Willst immer cool sein, willst coolen Klamotten haben, du redest cool, du versuchst nur mit den Coolen abzuhängen. Hat bei mir alles nicht geklappt, sag ich ganz ehrlich, habe ich wirklich gar nicht hingekriegt, keins von den Sachen. Aber es gab einmal einen Moment, wo ich mich daran erinnert habe, wo ich meinen Eltern gesagt habe, ich möchte auch mal, das ist total schwierig, das zu beschreiben, weil es bei dir wahrscheinlich kein Ding ist, aber ich habe als Kind am Spielplatz hier bei uns am Schulhof immer Jugendliche rumhängen sehen, die dann irgendwie sich bei einer Pizzeria eine Pizza geholt haben, mit der Pizzaschachtel dann so da rumhingen und dann da so Pizza gegessen haben am Schulhof, ne?
Mhm.
So. Und ich dachte mir so, ja, will ich auch machen. Ich will auch mal, ne, so. Aber das war halt so eine Beobachtung. Über Jahre immer wieder so Pizzaschachteln gefunden, so Müll habe ich dann weggeschmissen zum Teil auch, ne? Und dann war ich irgendwann so alt, dass ich auch so halb jugendlich war. Ich glaube, da war ich so, ich würde sagen, oh, ganz schwer zu schätzen. Man schätzt sich ja immer, was die Kindheit angeht, finde ich. Ich würde sagen 13 oder so. Und dann habe ich auch meinen Eltern gesagt, ich würde gerne einfach mal mir eine Pizza holen und dann am Schulhof essen. So. Einfach so alleine.
So absolutes Coolness-Merkmal.
Ja, weil ich dachte, da fühle ich mich besonders cool mit. Und soll ich dir mal was sagen? Es war richtig langweilig und kacke. Es war, ich habe mich gefühlt wie ein Obdachloser und dachte mir nur so,
vor allem Pizza wird kalt.
Warum mache ich das hier? In dem Moment, wo ich die ersten zwei Stücke gegessen habe, dachte ich so, krass, wie ich mich vertan habe. So, und vor allem habe ich den wichtigsten Faktor übersehen. Ich war alleine mit ein paar Kumpels. Wäre vielleicht cool gewesen. Aber ich dachte, das Coole ist, eine Pizza am Schulhof zu essen. Aber das Coole wäre gewesen, mit einer Gruppe von anderen coolen Pizza zu essen am Schulhof. Und das war so richtig ein Fehldenken von mir. Ne? Ich weiß nicht, ist ganz schwer jetzt, weil ich verstehe auch, wenn du nichts direkt hast, aber hattest du sowas auch schon mal so ein, ich will jetzt cool sein, also mache ich das, aber es war überhaupt nicht so cool, wie du dachtest irgendwie, weil du dich irgendwie vertan hast.
Also ich habe schon echt auch uncoole Sachen auf jeden Fall gemacht.
Wo du dachtest, dass sie cool sind, aber.
Ja, genau. Also eines der größten Fauxpas war, kennst du diese Sneaker, die so eine integrierte Rolle hinten haben, so Heelys?
Oh, die waren cool. Aber nur, also, aber nur so unter 10. Dann bist du ein cooles Kind gewesen, wenn du so integriertes ist.
Ja,
aber so,
ja, genau.
Wenn du so 12 bist, dann ist schon komisch. Dann ist schon komisch.
Aber ich glaube, ich war bestimmt schon so 12, 11. Ja, vielleicht 11.
Stell dir mal vor, du fährst mit den Dingern so zum Deutsch-LK, so wui!
Ja, ja. Auf dann Flur. Bin ich so durch die Gänge dann irgendwie damit und hab dann so wuhu! Und dann bin ich da so durchgeslidet, fand mich richtig cool. Hab mich dann einmal, weil ich meinte, ich könnte so voll cool so eine Rampe auf dem Schulhof damit runterfahren, hab mich da komplett gemault. Und dann ist natürlich jemand aus den älteren Stufen zu mir gekommen. Boah, das war so asozial. Hat so getan, als wenn er mir aufhelfen würde. Aber dann mich wieder so zurückgeschubst und meinte nur so, Alter, hör auf mit der Scheiße, so nach dem Motto, weil das so ultra uncool wäre.
Ja.
Und ich nur so, das war eine harte Zeit. Ne? Da dachte ich auch, ich wäre cool, und jetzt retrospektiv betrachtet, was Uncooleres gibt's kaum. Ne?
Ja. Boah, da fällt mir auch direkt wieder ein, wenn du von Schule sprichst, ich hatte einmal eine neue Sonnenbrille und ich wollte die unbedingt anziehen. Und Sonnenbrillen sind ja automatisch cool, ne? So, dann hatte ich die an und bin dann auch damit zur Schule und dachte, ah, wie cool, Sonnenbrille. Und dann, Idioten-Chris, ins Schulgebäude rein, in den Flur, an der Klasse gewartet. Ich war der Erste, der da war und dann kamen so die ersten zwei. Aber ich habe das Ding natürlich aufgelassen, weil alle meine neue coole Sonnenbrille sehen mussten. Aber es gab gar keinen Sinn mehr, die zu tragen. Und das Erste, was ich hörte, so, war direkt so ein Lachen. So, Alter, was hast du da mit der Sonnenbrille? So? Und ich denke so, oh Mann. Und dann habe ich mich direkt wieder voll unsicher und so gefühlt. Und dann war ich so, ich wollte doch auch nur cool sein und so. Boah, ey, voll unangenehm, wirklich. Aber das ist halt dieses typische Thema Identitätsfindung, ne? Glaube ich tatsächlich.
Ja,
das ist so. Hatte ich auch im Studium. Man probiert Sachen aus, deswegen haben vielleicht irgendwelche Leute ihre Emo- oder Goth-Phase, was weiß ich, was färben sich die Haare blau, keine Ahnung, was alles passiert. Jedem wie er mag, aber da muss jeder irgendwie durch, ne? Und dann sind so Erfahrungen, so Schlüsselmomente, wo ich dann halt wirklich merkte so, okay, vielleicht war es doch nicht so cool, aber ey, ich habe es ausprobiert und gemerkt, nee, das bin ich doch nicht. So, bin ich halt nicht. Ja, das trifft es, glaube ich, am meisten. Ich habe gemerkt, ich habe das Thema jetzt aufgemacht mit der Pizzaschachtel, aber ich habe vorher noch nicht gewusst, dass ich jetzt auf die Identitätsfindung ausgehen werde, weil das trifft es am besten. Was für komische Sachen haben wir bitte als Kinder und Jugendliche gemacht, um rauszufinden, wer wir sind?
Ja.
Also wirklich jetzt. Fällt dir da noch irgendeine Anekdote ein? Ja, hast du immer noch nicht erzählt, warum. Ne? Aber fällt dir noch irgendeine Anekdote ein, wo du denkst so, boah, was habe ich da gemacht? Wie dämlich war das denn? Und das wahrscheinlich zurückzuführen auf das, wer bin ich eigentlich, Findungsding, weißt du? Hast du da irgendwas? So wie mit den Schuhen. Das war schon ziemlich witzig, muss ich sagen.
Boah, was habe ich denn noch gemacht, was ziemlich dämlich war? Ja, also ich würde schon sagen, das, was ich gemacht habe, warum ich von der Schule geflogen bin, das war schon krass.
Okay.
Aber jetzt sowas wie so eine, sagen wir, modische Fauxpas,
Ja, oder irgendein Verhalten oder irgendwas. Keine Ahnung.
schwer zu sagen. Also ich
Also mir
war.
fallen tatsächlich super viele Sachen ein, aber dafür sind mir so viele
Echt?
unangenehm. Ja, das will ich teilweise gar
Na,
nicht
das geht
erzählen,
bei
ein paar
mir. Also
Sachen.
ich habe eigentlich nur mal eine Zeit lang.
Ich war nicht so cool wie du, leider, glaube ich wirklich. Tatsächlich. Also bin ich wirklich
Meine.
fest von überzeugt. Ich glaube, ich war massiv weniger cool als du in der Schulzeit, wirklich.
Ah, shit.
Ich bin zwar jetzt cooler, aber das macht's nicht wett, ne?
Ja, aber ich bin eigentlich ganz gut durch die Phase durchgekommen. Ich habe schon manchmal, wurde ich, weißt du, in meinen jungen Jahren noch von meiner Mom eingekleidet, dann hatte ich dann so Sachen an, wo ich mir dachte, boah, kannst du dich noch an die Phase erinnern, wo Leute Ed Hardy getragen
Ja, hatte ich zum Glück, bin ich damit
haben?
nicht mitgegangen, aber die gab es ja die Phase, ja.
Boah, und das hat sich überschnitten mit der Phase, wo ich meine Haare so Justin Bieber-mäßig getragen habe, weißt du, und so ganz komisch gekämmt und geföhnt, hier mit so einer Tolle so rüber. Und dann hatte ich dann so Ed Hardy-Sachen eine Zeit lang an. Und dann war ich so, als ich so 13, 14 war oder so, mit meinen Eltern in den USA. Und da gab es das dann ja zu kaufen. Und unter anderem auch von dem Designer von Ed Hardy, der hatte nochmal eine eigene persönliche Marke, Christian Audigier.
Oh, sag mir
Oh.
sogar was.
Und dann hatte ich da so ein Shirt mit, keine Ahnung, das war ja immer so vom Style her sowieso so Tattoos, ne? Also Tattoo-Designs, die dann
Ja.
auf Shirts waren, so, ne? Und das war dann irgendwie so ein Totenkopf und dann waren da so überall so Strasssteine, aber so übertrieben viele. Ich sah
Sowas
so
hatte ich auch mal.
geisteskrank aus, also wo ich so dachte, so, boah, überleg mal, wo ich denke, so, wenn ich jetzt einen Sohn hätte und der sagt so, boah, das würde ich gerne haben, boah, auf gar keinen Fall, ey, zieh dich vernünftig an. Meine Eltern waren da doch relativ korrekt und haben mich meine Trends mitgehen lassen. Also
Ja, meine haben mich auch alles ausprobieren
mein
lassen, glaube
Vater
ich.
war schon nicht immer von allem so ganz überzeugt. Er hat, glaube ich, Haare raufen bekommen, wenn er gesehen hat, wie meine Frisur aussah und wie ich die Haare haben wollte und was ich dann angezogen habe. Ich glaube, den Abercrombie & Fitch Trend, den fand er wenigstens noch, das sah noch am vernünftigsten aus von den Klamotten und qualitativ war das okay. Aber Ed Hardy fand er, glaube ich, sinnlos. Und was ich sonst noch alles da gemacht habe und
Also,
da.
wenn du
Aber die haben
darauf
mir
jetzt
keinen Wunsch
abzielst,
abgeschlagen, das muss ich doch gestehen.
kann ich auch direkt vorab schon mal sagen, weil muss jetzt auch kurz ausholen und das auch gar nicht mal so positiv, aber ich habe auch grundsätzlich alles gedurft und durfte alles ausprobieren und so, ne? Aber eine Sache, die kriege ich nicht mehr aus dem Kopf und ich will nicht diesen Satz sagen mit, das werde ich euch niemals verzeihen, weil ich meinte es nicht so, ne? Also meine ich definitiv nicht
Ja.
so, aber es gibt eine Sache, die kriege ich nicht aus dem Kopf raus und bis heute denke ich mir so, das hätte echt nicht sein müssen, wirklich nicht. Ich hatte ja Kommunion. Okay, es gab ja Kommunion. So. Und dann war ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, ob ich im Handball oder Basketball war zu der Zeit. Eins von beiden habe ich gespielt im Verein, ne? Und ja, und meine Eltern waren der Meinung, und ich kann's auch nachvollziehen, muss ich sagen. Ich kann's wirklich verstehen, weil es wirklich sonst echt Geld verbrennen wäre, aber ich habe ja dann so, du kriegst ja Kommunionsanzug, Kommunionsschuhe und sowas alles, ne? So, du siehst ja nicht edel aus, du bist richtiger Bursche, so, ne? So, aber in dem Alter wächst ja wie sonst was, ne? Also will man die Sachen ja auch irgendwie gut nutzen, okay? Und ich hoffe, also, die kommen jetzt nicht so schlecht dabei weg, aber der Gedanke meiner Eltern war sehr wahrscheinlich, ja, die müssen ja auch mal öfter getragen werden, die Sachen, nicht nur zur Kommunion, ne?
Oh.
Ah, ja, aber es kommt weniger schlimm, als du denkst. Ich wurde jetzt nicht gezwungen, meinen Anzug zu tragen oder so. Aber es wurde dann schon gesagt, zieh doch mal deine Kommunionsschuhe öfter an. So schöne schwarze Lederschuhe. Das waren wirklich gute Schuhe. Also wirklich, wirklich gute Schuhe. Aber es ist, also ich war zwar jetzt kein Modeexperte, aber ich habe schon gespürt, in meinem Alter zieht man die jetzt nicht an, wenn man ganz normal draußen unterwegs ist, beim Einkaufen oder zum Spielen oder zum Handballtraining oder so, ne? Und dann wurde ich wirklich. Ich wurde jetzt nicht verprügelt oder so dafür, aber es war für mich schon ein gewisser Mobbing-Faktor vorhanden, dass ich darauf angesprochen wurde und dann wurde halt sehr schnell, hat sich das Wort etabliert in meiner, ich glaube, Basketball- oder Handballmannschaft, ich bin mir leider nicht mehr sicher, dass ich ja immer so Opa-Schüchen ist hier das Stichwort, Opa-Schüchen, so wie von einem Opa, ne? So lederne. Ja, Scheiße, da kommt der Chris wieder mit seinem Opa-Schüchen. Und das war dann fast schon wie so ein leichter Mobbing-Moment. Und es war mir immer total unangenehm. Und ich habe mich gewehrt, diese Schuhe anzuziehen. Aber die wollten ja einfach nur, dass diese teuren, echt guten Schuhe öfter mal genutzt werden, bevor ich da rauswachse. Ja. Ne? Also, wie gesagt, die sollen jetzt dabei ja nicht schlecht wegkommen, aber das werde ich halt nicht vergessen. Weil es war halt wirklich, also als Kind nimmt man sowas natürlich nochmal krasser wahr. Für mich wirkt es so, als hätten die mich ein halbes Jahr lang gezwungen, meine Opernschücher anzuziehen. Ne? So wirklich. Aber effektiv waren es wahrscheinlich 2 Trainings und danach haben die wahrscheinlich gesagt, komm, hat er recht oder so. Ich weiß, aber ne, bevor es jetzt irgendwie falsch rüberkommt, weil ich weiß ja auch, dass meine Eltern unseren Podcast manchmal hören. Aber das ist, daran musste ich mich jetzt direkt gerade erinnern, als du erzähltest hier mit den modischen Sachen. Opernschücher. Ich schreib's direkt mal auf, finde ich gar nicht so blöd.
Opa-Schüchen,
ich nicht. Opa oder Opa? Weiß ich nicht, Schüchen. Aber das Wort ist so im Kopf drin einfach, weißt du? Das werde ich nie vergessen. Weil es wurde dann mal gesagt,
Opa-Schüchen.
Ja, genau. Boah, ey, schlimm. Naja, auf jeden Fall, das zum Thema cool sein in einem Jugendalter. Ich glaube, da gibt's 1000 Anekdoten. Ich guck mal, falls mir noch was einfällt. Ich habe hier, machst du einmal kurz die Fanfare, aber wirklich nur kurz.
Mhm.
Die war wirklich schön kurz. Mhm. Aufbau, Karneval, Technik in einer Stadt, die nicht so viele bekanntere Bands da hat. Ne? So, effektiv waren wir an dem Abend, glaube ich, die einzige Band, die so eine gewisse Auftrittsroutine hatte bezüglich Technik und so, okay? Mhm. Bei einem Auftritt, wo wir gebucht waren. Ich glaube, da haben die sich mal was gegönnt. War auch super und echt cool, also hat Spaß gemacht. Und hier geht es ja auch gar nicht um Bashing, sondern ist was Witziges passiert. Ich stand nämlich dann bereit, dieses Thema, du stehst dann zum Einmarsch bereit, ne, in der Halle und marschierst dann ja so ein bisschen durch die Leute, bis du dann auf der Bühne ankommst, ne? So, und dann kriege ich normalerweise immer mein Mikrofon gebracht von unserer Technik. So, aber das war ein bisschen wirr an dem Auftrittsort. Deswegen kann ich da auch niemanden sagen, der und der hat es jetzt vergessen oder so. Also schickte ich unseren Fahrer los, Mikrofon holen. Aber einer von den Veranstaltern hat das mitgekriegt. Ich habe noch kein Mikro, ich brauche mein Mikro, ne? Hat das mitgekriegt. Lief dann auch los, weil das Intro quasi fast kurz vor Start war. Und dann kam er zurück und ich sah das schon so aus der Ferne mit einem Mikro. Und ich denke mir nur so, das ist nicht mein Mikro. Und der dachte nur so, ja, der Junge will ein Mikro, da bricht ihn jetzt ein Mikro. Hat er mir einfach ein Mikro gebracht, irgendein Funkmikrofon von der Bühne, von dem Moderator oder so. Was er natürlich weiß, dass wir natürlich ein eigenes Technik-Setup haben, wo unser Mikro, mein Mikro quasi fest drinnen ist und alles ein Organismus ist. Und er dachte so, ja, da bringe ich dem jetzt halt ein Mikrofon. Und ich nur so, es ist voll lieb, dass du mir jetzt ein Mikro gebracht hast, aber ich brauche mein Mikro. Und dann kam zum Glück auch so 5 Sekunden später auch unser Fahrer da mit meinem Mikro an und hier, das ist das Mikro, was ich meinte. Aber hey, dankeschön, dass du dich so dahinter geklemmt hast, dass ich jetzt irgendein Mikrofon hatte, weil die Technik vor Ort, so die den Saal betreut haben, als auch der Veranstalter auf der Bühne, haben das überhaupt nicht verstanden, warum der jetzt auf einmal das Mikrofon brauchte, aber der war halt so motiviert, so ein Helfer vom Verein, der halt quasi die Band so in Empfang genommen hat und so. Die hatten da, glaube ich, noch nicht so die Riesenroutine, aber es war halt total süß und wie gesagt, war auch gar nicht böse gemeint, es war so überengagiert, aber halt so total dran vorbei, weil es einfach gar nicht geklappt hätte technisch. Ja, fand ich sehr witzig. Das war es schon. Weil ich habe genau, also waren trotzdem tolle Auftritte und so, aber das war eine Kleinigkeit. Ich picke ja immer extra ein kleines Mini-Highlight raus, damit es nicht immer nur um Auftritte geht.
Ein kleines muss sein.
Ansonsten bin ich weiterhin in den Naturdokumentationen und ich frage mich natürlich, ob du gerne etwas erfahren möchtest, ein paar Dinge, die du vielleicht noch nicht wusstest.
Hit me.
Ja, okay. Also erstmal, bevor ich auf, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, deswegen, es ist eigentlich ein großes Thema, aber wir müssen es nicht zu krass machen, okay?
Okay.
Aber ich wollte eine Sache vorweg erzählen, und zwar stand ich letztens hier so in meiner Wohnung und habe da nach draußen geguckt, beim Telefonieren. Und Kai, hast du schon mal waschechte Turteltauben gesehen?
Also, man hat das ja oft so als Sprachgebrauch einfach so verinnerlicht, aber es gibt wirklich Turteltauben.
Ja, es ist keine spezielle Unterart der Tauben, aber es ist halt, das Wort Turteltauben ist ja, wenn zwei so umeinander werben, so ein bisschen, ne? So,
okay, also aber es geht schon um Tauben, echte Tauben.
Ja, aber es waren echte Tauben. Genau. Und das war quasi das Sprichwort in persona, in echt gesehen, ne? So.
Verrückt, nee, hab ich ja nicht gesehen.
Und ich dachte erst so, vielleicht mögen die sich nicht oder sind Geschwister oder so, dachte ich, keine Ahnung. Und dann haben die sich halt zwischen...
What are you doing, step, bro?
Ja, genau. Und die eine Taube hat der anderen Taube dann immer so in den Hals so geknabbert, so und dann auch mal an den Kopf so. Und ich denke so, oh, nicht, dass die sich jetzt gleich bekriegen und so. Und dann wurde mir irgendwann klar so, ach so läuft das, ihr flirtet gerade miteinander, habt ihr so beobachtet. Kam mir vor wie so ein Spanner in so einer Naturdoku. Kennst du das? In so einer Naturdoku, Leute einfach nur darauf warten, dass was passiert. Naja, egal. Und dann guckte ich, telefonierte dabei, war aber normal im Telefonat drin und sah dann wirklich so, das war so ein Moment, also so eine Sache von so 2-3 Minuten, glaube ich, waren das schon, vielleicht auch 5. Und dann irgendwann so, flapp, klar gemacht, einmal durchgebumst, wurde die eine Taube von der anderen auf der Mauer, auf der Lauer.
Durchgeturtelt.
Genau, und dann dachte ich mir so, Respekt, war aber mal interessant zu sehen, wie schnell das klar geht, ne, dass die so die eine Taube die andere Taube klar gemacht hat.
Immer.
Ja, und da habe ich 2 Turteltauben beim Sex bespannt. Hier. Ja, ich hab die beim Sex bespannt, Kai. Ich war ein Spanner.
Ja, du bist so ein, hast du so einen Turteltauben-Fetisch.
Ja, ich hab auch schon einen Brief gekriegt, die haben mich schon angezeigt, 2 Tauben.
Hast du eine Brieftaube bekommen, oder was?
Oh, der war gut. Hab ich nicht kommen sehen, aber war natürlich lag nah. Oh Gott. Ah, den hätte ich kommen sehen müssen. Egal. Ja, fand ich witzig. Das heißt, ich war quasi selber ein Zeuge einer Naturdokumentation. Das wollte ich erzählt haben. Und dann hatte ich aber noch eine Doku gesehen, die mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Und die wollte ich empfehlen, wollte ich sie. Denn ich habe wirklich viele Dokus gesehen, die eigentlich fast alle empfehlenswert sind und auch wirklich coole Sachen dabei sind. Auch immer so Sachen, die man noch nicht wusste, mag ich total, ne? Aber eine Doku von einer Reihe, nämlich, die findet ihr in der ZDF-Mediathek, und zwar die Dokumentationsreihe zu der Tierart, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, Säugetiere. Super spannend. Und dann bin ich auf die letzte Folge gestoßen, die habe ich absolut unterschätzt, weil ich dachte mir so, die finde ich irgendwie am langweiligsten, glaube ich. Also habe ich die als letztes geguckt, aber die war die beste. Denn da ging es um Säugetiere in der neuen Wildnis. Kannst du dir darunter was vorstellen?
Unter der Wildnis 4.0 oder was?
Ja, im Endeffekt schon. Ja, weißt du, was ungefähr damit gemeint sein könnte?
Die neue Wildnis.
Mhm. Wo hat sich eventuell eine neue Wildnis aufgetan?
Boah.
Wenn ich es gleich sage, denkst du direkt so, ah klar, aber wenn du nicht drauf kommst, dann kommst du jetzt auch nicht drauf.
Im Zoo.
Nee, aber gar nicht so schlecht, denn
in so einem Reservaten oder so?
Nee, es geht um, im Endeffekt geht es darum, wie Tiere sich angepasst haben daran, dass der Mensch sich immer weiter ausbreitet. Die neue Wildnis ist also der Lebensraum Mensch. Okay,
verstehe.
Ja, und das fand ich super spannend, weil das war super interessant, was für einzelne Fälle die da so hatten. Weißt du, da gab es Mini-Beispiele, die habe ich mir extra nicht aufgeschrieben, aber habe ich im Kopf. Zum Beispiel gab es so spezielle Otter in Singapur, die auch geschützt sind und da wirklich auch von den Polizisten über die Straße gelassen werden und so, ne? Weil die sich da angesiedelt haben in den Parks, also richtige Fischotter, die quasi in den Parks von Singapur dann unterwegs sind, ne? Die sind da richtig am Start, ne? So. Die haben nämlich geschafft, dass sie das Wasser in Singapur die Qualität verbessert haben und dadurch hat sich der Otter wieder angesiedelt, weil die Fische mehr wurden und so. Total spannend, also aktiv. Dann hatten die so Seelöwen, die weiß ich nicht mehr wo, irgendwie USA war das, glaube ich, an der Küste, so einfach wirklich so mörderfette Viecher, so gefühlt 500 Kilogramm Dinger, wirklich Monsterteile, die wirklich bedrohlich aussahen, liefen da einfach so über den Fischmarkt und warten dann, bis dann irgendwelche Fischer ihre Abfälle denen so zuschmeißen. Die waren auch nicht aufdringlich, die saßen dann nur und gewartet, weil die wussten, die kriegen gleich was, ne? Und dann war aber, und das war für alle normal, so auch für die Leute, die da rumliefen auf dem Fischmarkt. Total spannend irgendwie, so eine, haben sich arrangiert.
Und später, kann man die streicheln?
Nee, ich glaube nicht. Und später sind die dann mit so einem Einkaufswagen mit Fischresten über den Pier gelaufen und die kannten das Geräusch schon von diesem klappernden Einkaufswagen, weil die jetzt gleich eine Riesenfuhre Fischreste reingeschmissen wird. Also eine Armee von Seelöwen dann unter diesem Pier mit 1000 Möwen, die alle sich da total crank, wirklich. Aber eine Stelle war dann spannend auch noch, wo dann die Hunde, also die normalen Straßenhunde, haben ein Problem mit denen gehabt und haben irgendwie gesagt, ey, wir haben keinen Bock irgendwie, dass ihr uns unsere umsonst Essensreste wegfresst. Und dann haben die wirklich dann am Strand so ins Meer zurückgejagt. Ganz krasse Aufnahme. Hast du schon mal gesehen, wie sich Hunde mit Seelöwen streiten? Ich nicht. So, das war auf jeden Fall sehr gut erfasst. Aber ich wollte jetzt auf zwei spezielle...
Hunde mit Seehunden.
Ja.
Ja. Seehunde ist ja die Weiterentwicklung. Das sind die, die dann nicht mehr blind sind.
Ach, ich verstehe. Ja, ich lache nachher. aber ich wollte auf zwei spezielle...
mit schlechten Dad-Jokes zu konfrontieren, das ist immer super.
Das hast du einfach drauf. Ich wollte aber auf zwei spezielle Fälle hinaus, aber das sollte dir kurz einmal erläutern, worauf ich hinaus möchte. Okay. Der eine Fall ist ein positiver Fall, den ich dir jetzt erzähle, wie es in Anführungsstrichen positiv ausgekommen ist, dass der Lebensraum Mensch für das Tier, dass die sich gut arrangiert haben, so, ne? Mhm. Obwohl das im Endeffekt trotzdem Kacke ist fürs Tier, weil der Lebensraum weg ist, so, ne? Aber die haben sich arrangiert. Ja. Und das andere hat mich richtig, richtig traurig gemacht und schockiert. Und das wollte ich dir auch noch erzählen. Also ich mache erstmal das in Anführungsstrichen Schöne. Also diese Doku, die kann ich wirklich sagen, in jeder Schule könnte man super zeigen, weil das einfach total spannend ist, mal zu sehen, wie ist denn die Jetzt-Situation und nicht nur, oh, ja, da ist doch der letzte irgendwas und dem geht's noch gut und die Art erholt sich und so, weißt du, sondern wirklich dieses, so ist es in Reality, das fand ich echt gut. Und zwar die Palmölplantagen, okay, in Malaysia.
Orang-Utans.
Das ist, ja, aber da ging es tatsächlich um die Schweinsaffen in dem Fall, aber ich weiß, aber die Orang-Utans, die bleiben ja in dem Altwald und haben ein Problem, weil der Lebensraum kleiner wird. Aber die Schweinsaffen, die haben eine Methode entwickelt, wie die quasi den Lebensraum Palmölplantage für sich erschlossen haben. Das heißt, die haben es quasi geschafft, sich anzupassen an die Tatsache, vor die wir die gestellt haben. Und zwar haben die nämlich gesagt, okay, wir probieren das jetzt aus und haben dann einfach eine Strategie entwickelt. In diesen Palmölplantagen gibt es nämlich eine spezielle Ratte, die total schädlich ist für die Palmölplantagen, sage ich jetzt mal, für diese Pflanze. Und die Schweinsaffen haben eine Methode entwickelt, wie die diese Ratten fangen. Die gehen dann oben auf die Äste von der Palme und reißen so Rinde ab von der Palme und darunter verstecken sich diese Ratten irgendwie, keine Ahnung warum. Und die fressen ja, habe ich dir letztes schon gesagt, gibt ein paar Affenarten, die zwischendurch auch mal Fleisch konsumieren, nicht nur Vegetarier sind pur.
Ja.
Ne? Und die kriegen dadurch irgendwelche speziellen Nährstoffe, die sonst nicht kriegen würden, bla, ne, und haben deswegen gesagt, okay, wir essen jetzt öfter Ratten. Für die Plantagenbesitzer ist das tatsächlich ein
Segen,
gut. Die haben sich arrangiert. Das bisschen, was sie da kaputt machen, ist nicht schlimm für die Palme. Und da unten wartet dann so ein Affe. Die anderen Affen machen da oben Randale, reißen diese Dinge ab und es fällt immer wieder so eine Ratte runter. Der eine sammelt die auf, macht die dann kaputt und dann teilen die später quasi und dann ja, leben die da zusammen alle. Also,
aber die, aber wie machen die das? Also die töten die erst und dann sammeln die die?
Ja, ich habe nur, in dem Video sieht man, wie der eine Affe die halt fängt, wenn die runterfallen, ne, dann rennen die halt weg und dann rennt er den schnell hinterher und schnappt sich diese Ratten und ich denke mal, dann beißen die kurz tot, denke ich mal, ne, so.
Ja.
Es ist nicht so, als würden die da mit einem Stein hauen.
Das Gefühl, ja, in so eine lebende Ratte so reinzubeißen, das ist ja so gestört.
Ja, schon irgendwie, ne, ja. Und die zweite Sache, die hat mich, wie gesagt, schockiert, deswegen wollte ich dir das erzählen und das macht eventuell was mehr auf, aber musst du entscheiden. Du hast ja vielleicht auch noch ein Thema. Da ging es dann um dieses typische Thema, ein Gepard, also ein Gepard, ne, so, der muss seine Jungen füttern, also muss er jagen. So, relativ typisches Thema einer Doku, ne, kennt man. Jeder, ne, klar. Gepard, schnellstes Säugetier der Welt, auch in Land, soweit ich weiß. So, und dann hat man halt mal nicht gesehen, wie dieser Gepard sich jetzt ein Tier, eine Gazelle oder so schnappt und gut ist und cool und ach schön und die Kinder haben fressen, sondern die haben gezeigt, wie dieser Ökotourismus das Ganze schlecht beeinflusst. Und jetzt halte ich fest, und das ist nicht untertrieben, wenn du es sehen würdest, dann würdest du denken, what the fuck, als ich da saß, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Die haben dann wirklich diesen Park, das ist wie so ein Reservat in dem Fall tatsächlich gehabt und dann ist dieser Gepard los und ist dann hier so und jetzt rennt der da los und überall hat man aber schon aus der Ferne so einzelne Jeeps mal gesehen, ne, so mit Leuten, die da so durchfuhren, wie so eine Safari einfach, ne.
Ja.
Ja, und dann suchen die natürlich nach diesem Naturspektakel, dass dieser Gepard sich jetzt eine Gazelle reißt, ne, und auf einen Schlag alle Jeeps auf einmal, dieser Gepard hat sich was gerissen, alle hinterher, wirklich alle hinterher, alle Autos hinter diesem Gepard her, wie bescheuert. Und dann schnappt sich dieser Gepard dann seine Beute und beißt sie dann ja auch so tot an der Kehle, glaube ich, bis das Opfer erstickt quasi. Und dann will er auch fressen und den Kindern, hier den Gepardenbabys das dann auch geben und so. Aber ohne Scheiß, und das ist jetzt das, worauf ich hinaus will, auf einmal standen da so, ich sag mal, zwischen 40 und 70 Jeeps, die sich alle wie bescheuert im Kreis um diesen Geparden drumherum gestellt haben, damit alle wie bescheuert Fotos und Filme machen konnten, wie dieser Gepard jetzt seine Gazelle da gerade killt und sowas alles, weil das ja so, es gibt ja nur noch so wenige von den Geparden und deswegen und so, und da weißt du, so ökotourismusmäßig. Und das hat mich so an diese Meeresschildkröte erinnert in Thailand, wovon ich erzählt habe.
Ja, verstehe ich.
Wo auf einmal als diese Tauchergruppe, diese Schnorchlergruppe kam und alle auf einmal, hier ist eine Schildkröte und alle, ich will meine Schildkröte sehen. Nur noch Flossen um mich herum. Nee, und diese Schildkröte konnte nicht mal mehr auftauchen, um zu atmen. Ne? Und das Ende vom Lied ist, dass da in diesem Park dieser Gepard teilweise sogar dann seine Beute aufgibt und liegen lässt, weil die Gepardenbabys da auch nicht mehr an den Jeeps vorbeikommen, um dann da irgendwie gefüttert zu werden von der Mutter oder sowas. Ne? Also dieses Bild, wie diese 70 Jeeps um diesen Gepard wie so ein, als würde da jetzt irgendwas in der Mitte passieren und alle nur zum Gaffen und zum Fotos
ja,
machen.
Das ist ja der Horror.
Ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe da wirklich auf Pause gedrückt und musste kurz durchatmen, weil ich echt sauer wurde. Und dann wurde in der Doku aber auch gesagt, und das muss ich sagen, das hatte ich auch mal deine Meinung, wollte ich dazu wissen, dass dieses Reservat, es würde es nicht geben, wenn dieser Ökotourismus da nicht so funktionieren würde. Das heißt, dieser Gepard könnte da überhaupt gar nichts jagen und wäre wahrscheinlich gar nicht am Leben, weil das Land da sonst anders hätte genutzt werden müssen, wenn es nicht diese Möglichkeit gäbe, dass Leute super viel Knete dafür zahlen, in diesen scheiß Jeeps rumzufahren und diesen Geparden zu fotografieren. Also lose-lose, meiner Meinung nach. Aber die haben halt gesagt, ohne diese Geschichte, die man da gerade sieht, würde es dieses Reservat nicht geben. Das könnte sich nicht weiter finanzieren mit den Wildhütern, mit den Schutzmaßnahmen und allem drum und dran. So, super komisches Gefühl. Also, da gibt es ja auch keine Lösung für, aber ich war echt traurig in dem Moment. Also, schau dich das wirklich mal an.
Ich kann das gut
verstehen.
Das ist
schon crazy. Das ist ein ganz komisches Gefühl im Bauch gewesen, wirklich. Also, das hast du noch nicht gesehen, weil man sieht ja immer nur in der Dokus, ah, schön, hat er die Gazelle, ah, die Babys kriegen wir zu fressen. Aber du siehst nicht, wie im Hintergrund da irgendwie 50 Jeeps stehen, die gerade alle darauf
gaffen.
Ja,
richtig.
Boah, ey.
Ja, das finde ich auch heavy.
Jetzt habe ich viel gelabert. Dein Take dazu. Was glaubst du? Wie kann man das lösen?
Boah, gute Frage.
Teurer das machen für die wenigen, die da hinfahren. Und damit weniger Begrenzungen, keine Ahnung.
Vielleicht, ja. Muss ja schon fast, das ist so ein absolutes, ist dann sehr, bleibt dann vielen natürlich auch verwehrt, sowas mal mitzuerleben, wenn es sehr teuer ist. Aber vielleicht muss es auch so sein, weil es ein sehr prekäres, ja, sehr wichtige Arbeit ist, ne? Das ist ja so hardcore krass, wie wichtig diese Arbeit ist, weil Wilderei so in diesen Gebieten ja so gestört ist und viele Arten dann wirklich vom Aussterben bedroht waren, weil Leute sich so ein, weiß ich nicht, mit Geparden oder Leopardenfell dann irgendwie einen Teppich auslegen oder Klaviertasten aus Elfenbein machen oder so.
Ne? Ja, oder nur ein Foto machen mit einem geschossenen Löwen und den danach liegen lassen oder so, ne?
Gibt's auch das ist ja so geisteskrank, ne?
Mhm. Ja. Also ich war, wie gesagt, ich konnte es echt nicht fassen. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, nee. Und das habe ich noch nie in irgendeiner Doku oder in irgendeinem Bild oder so, habe ich noch nie gesehen. Das werde ich nie vergessen, dieses Bild. Wie diese Jeeps, ich denke so, lass diesen Geparden doch mal in Ruhe. Diese Babys, die konnten an den Jeeps nicht vorbei. Die mussten da drunter durchlaufen, um zu ihrer Mutter zu kommen, damit die da mal was zu fressen kriegen.
Ja, oder mal zwischenzeitlich dann, dass man sich anders irgendwie aufteilt, dass nicht alle gleichzeitig dahin, aber ja, wie willst du das regeln, ne? Jeder will das dann, will dann alles sehen und so und wer darf und wer nicht, also ja, theoretisch kannst du wirklich nur über den Preis regeln dann, ne?
Ja, also als ich in Mexiko war, da war ich in so einem Reservat, Ciancan hieß das, und da gab es zum Beispiel Begrenzungen. An dem Tag dürfen nur so und so viele Leute dahin, es werden nur so und so viele Eintrittskarten für dieses Reservat verkauft.
Ja, oder so, ne?
Und dafür gibt es dann auch maximal nur so und so viele Boote. Und auch da muss ich sagen, diese Delfine, die ich dann gesehen habe, da waren trotzdem dann 4, 5 Boote, die hinter den Delfinen vorbeifuhren. Und die Boote und die Delfine sind quasi in der Schneise zwischen den Booten immer wieder geschwommen und aufgetaucht, wo ich mir auch dachte, ja, eigentlich ein bisschen eng. Aber da fand ich das irgendwie in Ordnung, weil die sind denen da jetzt auch nicht so krass auf dem Pelz und die konnten trotzdem schwimmen, wohin sie wollten. Aber das, ich weiß auch nicht. Also teurer ist schwierig. Begrenzen, ich würde sagen begrenzen. Das hatten wir ja auch schon, als ich erzählt habe von Thailand, wo ich mir denke, ja, die bebauen da alles voll und jeder kommt auf eine Idee, da irgendwie einen Tauchladen aufzumachen oder so, anstatt einfach zu sagen, in Stadt X darf es nur so und so viele geben, so und so viele Leute. So, in anderen Zonen gibt es das. Ne? Ich glaube zum Beispiel, also gefährliches Halbwissen, ich glaube Galapagos zum Beispiel, das ist ganz, ganz stark reguliert, wie viele Leute da pro Tag drauf dürfen.
Ja, zum Glück auch, ne?
Ja, und das wäre, wo ist das Problem, ganz ehrlich? Warum machen wir das nicht einfach überall? Ja. Also wirklich mal festlegen. Wir haben denen doch schon den Lebensraum geklaut. Da muss man denen doch nicht noch auf die Pelle rücken, so krass.
Ja, sehe ich ganz genauso. Aber so krass, ne? Wenn du dich ja jetzt so für interessierst, wäre es zum Beispiel trotzdem mal so ein Traum von dir, sowas Safari-mäßiges zu erleben? Oder schreckt dich das jetzt so ab, dass du sagst, boah, ich finde das so gottlos, irgendwie kann ich das nicht unterstützen?
Beides tatsächlich. Als ich das gesehen habe, habe ich den Gedanken auch gehabt und dachte mir so, boah krass, also ich bin eigentlich gar nicht so der Safari-Typ, aber wenn ich mal irgendwie da wäre, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber wenn ich wüsste, dass es dann da so aussieht, dann würde ich davon keiner sein wollen, der in einem von diesen 70 Jeeps sitzt.
Verstehen,
auf keinen Fall. Ja. Aber das Problem ist, das weißt du ja dann nicht immer vorher in diesem Reservat X, wenn du das dann buchst, diese Tour, dass du dann nur einer von, keine Ahnung, wie viele Jeeps bist. Ich kann mir also auch vorstellen, dass viele, die in diesem Jeep sitzen, vielleicht selber auch ein bisschen angepisst davon waren, wie das dann war. Das möchte ich also gar nicht über einen Kamm scheren. Also wenn ich wüsste, dass Reservat X nur so und so viele Leute reinlässt und darauf geachtet wird, dass die Entfernung gewahrt wird und so, aber das sind alles so Kriterien, die kannst du vorher nicht so richtig kontrollieren, wie Länder das handeln. Ne?
Ja, ja, klar.
Deswegen ist es von beidem so ein bisschen. Aber als ich das gesehen habe, habe ich für mich auf jeden Fall gesagt, dass, wenn ich wüsste, dass es so wäre, wie das, wie ich es da gesehen habe, würde ich diese Safari auf keinen Fall buchen. Definitiv nicht.
Ja. Ja.
Aber ansonsten fände ich schon interessant, sowas mal zu sehen in der echten Wildnis.
Ja, voll. Ne? Das wäre für mich auch nochmal so ein richtiges Goal.
Ja.
Aber deswegen, unter den richtigen Konditionen und Bedingungen. Ja, ich kann es gut verstehen.
Also ich kann mich nur, das werde ich nie vergessen, ich werde diese Schildkröte niemals vergessen. Ich habe so sehr mich gefreut, meine freie, lebendige Schildkröte in meinem Leben einmal gesehen zu haben. Und es wurde direkt zerstört von diesem... Ich hätte am liebsten im Wasser weinen wollen, weil ich so traurig war darüber, dass ich war glücklich in dem Moment und traurig zugleich. Das habe ich in fast keiner Situation mal so stark gehabt wie bei dieser Schildkröte in Thailand.
Ja.
Das war echt, das werde ich nie vergessen. Das hat mich heavy, voll dran erinnert, als ich das gestern gesehen habe. War wie so ein Flashback. Nur in einem anderen Setting, aber eigentlich gleiche Situation, weißt du?
Ja.
Alle so, wir haben diese Safari gebucht und alle Wildhüter, die diese Jeeps fuhren, wollen natürlich, dass die Leute, die in ihrem Jeep sitzen, das beste Bild machen können, weißt du? So, und genauso war es mit der Schildkröte.
Ja, genau.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also auch wieder ein sehr hartes Thema, aber ich...
voll.
Im Endeffekt ist ja auch alles schon erzählt dazu. Es gibt dafür wahrscheinlich keine richtige Lösung, aber ich wollte es einfach mal erzählen. Die Doku lohnt sich wirklich zu gucken. Also nochmal,
ja, ich
ZDF Mediathek. ZDF Mediathek Reihe, Doku-Reihe Säugetiere, und das ist in dem Fall die letzte Folge Säugetiere in der neuen Wildnis. Aber es gibt dann auch noch die anderen Teile mit Säugetiere in der Hitze, Säugetiere in der Kälte, Säugetiere im Wasser. Alles super, super tolle Dokus, wirklich.
Cool, ja, zieh ich mir rein.
Yes. Ja, wir haben es die Stunde geknackt mit einem schwierigen Thema zum Schluss, aber muss auch mal sein. Wir lassen euch jetzt mal in Gedanken zurück, oder? Einfach so. Denkt mal drüber nach. So.
Ja,
auf die stille Treppe. Ist so. Wir brauchen noch einen Folgentitel. Ich habe leider nur Opa-Schüchen, aber vielleicht haben wir noch was Besseres.
Ich habe Turteltauben-Sex noch.
Vor allem ist wohl Sex noch dahinter. So. Okay. Ja, könnten wir auch machen. Turteltauben-Sex. Einfach Turteltauben-Sex.
Wow.
Turteltauben-Sex-Spanner.
Das ist noch clickbaitiger, deswegen von mir aus gerne.
So, nehmen wir Turteltauben-Sexspanner. Alles einzelne Wörter ohne Bindestriche.
Mhm.
Alle groß geschrieben.
Oder ist es lustiger, alles mit Bindestrich zu verbinden?
Weil ich ein Turteltauben-Sexspanner war? Ich weiß auch nicht, was der Algorithmus mehr rausfiltert. Entscheid du, bin ich offen für. Mit oder ohne, ist mir egal.
Das könnte aber vielleicht unübersichtlicher sein. Ne? Nee, machen wir alles getrennt.
Also wirklich Turteltauben groß geschrieben, Sex groß geschrieben, Spanner groß geschrieben.
Ja.
Alles klar. Ja, ist doch geil. Nehmen wir direkt. Ey, mega.
So nice.
Das war ja super einfach. Liste. Wollen wir noch eben unsere Playlist füllen? Unsere, für alle, die noch das erste Mal uns hören, wir haben eine eigene Spotify-Playlist, die nennt sich Kommando Hör mal, die findet ihr bei Spotify. Und da haben wir unser Fusionsmusik-Baby zusammengefügt. Jeder von uns packt immer einen Song auf die Liste, sodass unsere zwei Geschmäcker quasi fusioniert werden. Ich muss sagen, es ist schon echt interessant, was das für eine bunte Mischung geworden ist mittlerweile.
Jo, mittlerweile richtig krass, ne?
Nueva York! hab ich mir gemerkt. Ich hab einen Fremdkörper, den ich gerne drauf tun würde. Darf ich das machen?
Bitte.
Der Song heißt, ich kann es gar nicht richtig aussprechen, muss ich sagen. Husavik, keine Ahnung. Es gibt einen Film. Fuck, ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, wie der heißt. Also im Endeffekt geht es darum, dass, kennst du den Schauspieler Will Ferrell?
Ja, klar.
Ja, für mich, ich mag den eigentlich nicht so gern, muss ich sagen. Ich finde, der ist mir ein bisschen zu klamaukig. Ich finde den immer ein bisschen zu drüber, aber er ist trotzdem lustig und so, ne? Aber der Film handelt davon, dass er zum Eurovision Song Contest unbedingt möchte. Und er ist Ja, und er spielt in einer, ich weiß gar nicht, ob es Norwegen oder Schweden ist, ist in so einer Stadt und als Kind hat er es schon so getan. Und dann ist das sein Traum und das geht die ganze Zeit nur darum, dass er zu dem Eurovision Song Contest will. Und witzig, kleiner Minispoiler, bewirbt sich dann und im Endeffekt lachen immer alle nur über ihn und sagen, naja, auf keinen Fall. Und irgendwann ist dann so der Vorentscheid für alle die Bands aus dem Land, die da hin sollten und so. Und genau da ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, brennt alles ab oder Meteor oder so, ganz was ganz Unwahrscheinliches und alle sterben, alle Anwärter, sodass nur er daran teilnehmen kann für sein Land. mit seiner Freundin, die dann, oder Bekannten, die zusammen ihre Band haben, so, und sie sind halt mega schlecht, die beiden. Und nur sie kann eigentlich singen. Und dann ist das quasi das Drama, dass sie da hingehen und sich auseinander und zerstreiten, aber wieder zusammenfinden und bla. Und ganz am Ende, der Finalsong, der heißt Husavik oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Und das heißt übersetzt anscheinend Hometown, also Heimatstadt. Und da singt sie, weil sie sich vorher gestritten haben, dann doch alleine den Song. Oh, sorry für den Spoiler, aber später passiert trotzdem was, für alle die, die es noch gucken wollen. Und dieser Song, der, ich weiß nicht warum, der berührt mich, wenn ich den höre. Denn in diesem Film ist es dann total faszinierend. Boah, ist viel zu viel gespoilert, es tut mir so leid, aber hey, es ist kein Oscar-Meisterwerk, wo ihr mich verhassen werdet. in der Hälfte des Songs macht sie dann auf einmal so einen Schritt, wo du dann auf einmal Gänsehaut kriegst. Und das hat in dem Film tatsächlich nicht funktioniert bei mir. Warum auch immer. Obwohl er eigentlich sehr trashy ist. Er ist eigentlich trashy, der Film. Ist eigentlich ein Trash-Film, finde ich. Und sie singt dann auf einmal in ihrer Heimatsprache den Song weiter. Absichtlich so, um ihr Land zu repräsentieren. Obwohl es ihr verboten wurde, glaube ich. Und dann wurden die deswegen disqualifiziert. Aber sie macht es dann trotzdem. Und auch in diesem Song, den ich jetzt auf die Liste tue, ist die Hälfte des Refrains immer auf, ich weiß nicht, ob es Norwegisch, Isländisch, Schwedisch, ich weiß nicht genau, welche Sprache es ist, aber es klingt total geil, wie sie das dann in so einer krassen Powerballade singt, in dieser Mischung geil aus Englisch und dieser nordischen Sprache. Super geil. Und das, ich dachte mir so, ey, why not? Ist mal was ganz Außergewöhnliches für unsere Liste.
Ja, also ich, aber es ist im Endeffekt Film, eine Pop-Ballade. Ich kann mich an den Song nicht richtig erinnern.
Hör mal rein, es ist echt geil. Also der singt im Endeffekt darüber sowas wie, wo die Berge so und so sind und die Schreie der Seemöwen, bla bla bla, und das ist meine Heimatstadt und sowas alles. Also total schön, dass sie immer wieder nur so getan hat, als würde sie weg wollen, um eigentlich sich selber zu leugnen, dass sie da eigentlich hingehört und sowas. Also total schön irgendwie auch.
Ja. Geil.
Ziehst du rein, also wirklich Gänsehaut irgendwie, weiß auch nicht warum. Und der Will Ferrell singt da auch noch so zwischendurch so, so rein, so ganz komisch. Ich denke so, ey, hättet ihr euch ja sparen können in dem Spotify-Ding.
Geil.
Aber egal. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe dir schon was rübergeschickt. Nämlich bin ich in letzter Zeit immer mal wieder, blüht ja meine Jazz-Seele auf. Aber in verschiedensten Formen. Jazz ist ja vielseitig. Und ich bin auch in letzter Zeit so voll into Old American Songbook und diese ganzen Sachen so Sinatra-mäßig, auch mit Big Bands und dieses so super so Gentleman's-Jazz-mäßige, weißt du? Und da gibt es einen super coolen Song, weil wenn man an Sinatra denkt, denkt man eigentlich immer nur an New York, New York und My Way und das war es dann schon fast. Deswegen mal etwas vielleicht nicht so Bekannteres von ihm. My Cousin Luella, sehr, sehr schön.
Von Frank Sinatra?
Genau, zumindest von ihm interpretiert. Ich müsste nochmal 100% sicher gehen. Ich weiß gar nicht, ob der auch geschrieben hat oder so. Naja, auf jeden Fall mit ihm sehr bekannt, die Version.
Okay, ja, sehr cool. Da muss ich mal dran denken, dass ich mal in der Schule eine Tanz-AG hatte. Also eigentlich war es eine Musik-AG und da musste man so eine Zeitreise durch die Musikgeschichte machen und dann halt dazu wurde so ein Tanz mit den Kindern entwickelt. Das war echt cool. Oh, geil. Und da habe ich auch My Way reingetan tatsächlich, den Song von Frank Sinatra. Und dann hatte ich geil. So überlegt, wie tanzt man den denn? Gar nicht. Und dann habe ich halt irgendwie die Kids sich so aufstellen lassen, wie in so einem Varieté, mit den Beinen so nach vorne. Und dann sind so zwei Mädels, haben dann so opernmäßig getan, als würden die so singen. Und das war so haben die so mit den Händen so gestikuliert. Das war super niedlich, denen dabei zuzugucken, wie die den Song so gefühlt haben. Da habe ich den so vorgemacht, wie man Musik fühlt mit dem Körper. War total cool irgendwie. Ja, das war ganz faszinierend, denen dabei zuzuschauen. Und das kam auch super cool an bei der Aufführung später. Die Eltern sind ausgeflippt, weil die das so geil fanden, wie die Kinder das gemacht haben.
Ah, das ist so süß.
Yes. Weißt du, was auch süß ist?
Was denn?
Der süße Geschmack des Feierabends.
Ah, jetzt sagst du was.
Ja, ich meine, Eigenurin ist, ne, es ist langsam
unschlafbar, ne?
Ja, aber ich versuch's mal dann doch umzusteigen.
Eigenurin ist natürlich unschlafbar.
Weißt du, wir sind gar nicht darauf eingegangen, warum ich das alles erzählt habe. Ganz kurz, Eigenisolation, ich gehe gerade wenig raus, damit ich nicht Gefahr laufe, mir eine Erkältung einzufangen oder mich irgendwo anzustecken, damit ich
sehr löblich
fit bleibe. Sehr löblich. Ja, Also deswegen habe ich das Intro
bleibst drin.
So gesagt. Auf die stille Treppe.
Du gehst jetzt mal gar nicht mal raus.
Bevor sich die Leute fragen, warum das denn so war jetzt am Anfang, das ist die Auflösung. Also nur wer jetzt bis zum Ende gehört hat, weiß warum.
Der weiß, was es damit auf sich hat. Warum der weiß, Chris seinen Eigenurin spritzt.
Ja. Yeah.
Und dann seine Augen träufelt.
Ich verabschiede mich schon mal aus der Runde und ja, war schön. Vielen Dank für deine Zeit. Denk mal drüber nach, was wir heute alles so besprochen haben. Waren, finde ich, ein paar sehr coole, tiefsinnige Themen dabei. Und ja, was hatten wir jetzt hier? Turteltauben-Sexspanner. Da gucke ich mal, ob ich hier vielleicht zu Hause so ein paar Stellen herrichte, damit die öfter vorbeikommen.
Ah, damit du das öfter angucken kannst, ne?
Ja, so ein Bett.
so ein Motel, so ein Stundenhotel.
Ja. So, und dann steht da noch so ein Leuchtschild, so hier.
Ja, genau. Eros Center. Tauben Eros Center.
Naja, ich sag schon mal danke, Kai, war schön mit dir. Ich bin Chris Koch und ihr seid großartig. Ciao.
Ja, dann würde ich mich mal direkt anschließen. War wirklich eine sehr tiefsinnige Folge. Wir haben viel privates Zeug mit reingebracht. Ein bisschen Humor, ein bisschen Witz, ein paar tolle Erfahrungen aus den letzten Tagen und der letzten Woche. Darüber bin ich wie immer sehr, sehr dankbar. Und ja, für alle da draußen, die vielleicht jetzt mal drüber nachdenken wollen, was so deren Lebensweg ist, wie die für sich Erfolg definieren. Vielleicht konnten wir das Thema ein bisschen anstoßen. Ist auf jeden Fall sehr präsent momentan und behaltet euch das immer bei. Glücklich sein ist immer größte Prio und wir versuchen euch mit unseren Worten ein wenig glücklich zu machen. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart und ich sage tüdelü, adios, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ne? Dankeschön. Tschüss.